Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Hallo liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Live-Talk Wir müssen reden. Heute mit Christoph Ploß, seit gut einem halben Jahr Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und für Tourismus. Herr Ploß ist bei uns live im Studio in Hamburg. Er ist auch Hamburger, hat im vergangenen Jahr das Direktmandat für die CDU, ich glaube im Wahlkreis Hamburg-Nord, gewonnen. Herzlich willkommen, Herr Ploß.
Dankeschön für die Einladung.
Mein Name ist Oliver Graue, ich bin Redakteur bei FVW Travel Talk und das Gespräch führe ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen und Chefredakteur Alexander Kug.
Ja, vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir sind sehr gespannt. Wir haben viele Themen vorbereitet. Wir haben auch ein breites Feld, wie Oliver gerade schon angestimmt hat. Ja, also da gehört viel dazu, was uns auch betrifft und unsere Leser. Und jeder kann auch mitmachen, ne? Kann sich einschalten, Oliver, in den
genau.
Talk.
Genau. Also wenn Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, eine Frage stellen wollen, gerne bei uns in den Chat schreiben und da haben wir ein Auge drauf. Der Zeitpunkt für unser Gespräch könnte jedenfalls kaum besser sein als heute, denn vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung, das Bundeskabinett die neue nationale Tourismusstrategie beschlossen. Herr Ploß, wie hat man sich das vorzustellen in einigen Worten? Wie ist das entstanden? Sie haben sich da nicht an den Schreibtisch gesetzt und die schnell mal runtergeschrieben, sondern ich nehme an, das ist ein etwas längerer Prozess gewesen.
In der Tat, also das ist natürlich immer auch gute Teamarbeit, das macht jetzt nicht einer komplett alleine, sondern da sind viele im Hintergrund, die daran mitwirken. Allen voran ein wirklich tolles Team im Bundeswirtschaftsministerium, was in den vergangenen Monaten da eine herausragende Arbeit geleistet hat. Und es sind auch viele andere Ministerien dabei. Also meine Stelle als Tourismuskoordinator, die ist im Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt. Das will ich vielleicht noch einmal erklären, weil es vielleicht auch nicht jeder weiß. Und Tourismuspolitik ist ja dann ein Querschnittsfeld. Das heißt, es kommen nicht nur Themen aus dem Bundeswirtschaftsministerium in diese Strategie rein, sondern wir haben natürlich viel mit Infrastrukturthemen zu tun, wir haben viel mit sozialrechtlichen, arbeitsrechtlichen Themen zu tun, mit steuerpolitischen Fragen. Und deswegen brauchen wir auch die anderen Ministerien dabei und haben mit denen sehr intensiv gesprochen, dann auch geschaut, was können wir mit denen umsetzen, weil es gibt natürlich bei manchen Ministerien auch manchmal andere Vorstellungen, als wir sie haben, ohne hier alle Einzelheiten darlegen zu wollen. Und das hat aber ganz gut geklappt, war wirklich auch ein sehr guter Austausch. Und mein Ziel war immer, die auch sehr zeitnah dann auf den Weg zu bringen, damit wir nicht nur eine schöne Strategie haben, die gut klingt und in der die richtigen Themen drinstehen, sondern damit wir die auch in dieser Legislaturperiode noch umsetzen können. Und wir haben da wirklich in Rekordzeit jetzt diese neue nationale Tourismusstrategie erarbeitet. Die ist letzten Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet worden. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass das gesamte Bundeskabinett diese Strategie verabschiedet hat, steht die gesamte Bundesregierung, stehen alle Ministerien dahinter. Das heißt, es ist nicht nur ein Papier, was jetzt aus unserem Ministerium kommt, sondern alle Ministerien haben gesagt, wir wollen diese Punkte in der Strategie unterstützen.
Apropos Rekordzeit, es ist tatsächlich schnell gegangen. Nach der Wahl jetzt schon liegt die Strategie auf dem Tisch. Auch Zustimmung sozusagen aller in der Bundesregierung beteiligten Parteien. Bei Ihrem Vorgänger hat das lange gedauert, am Ende kam es gar nicht zu dieser Strategie. Haben Sie eine komplett neue Strategie entworfen oder haben Sie, wenn Sie ehrlich sind, auch so ein paar Vorarbeiten aus dem Hause, das ganze Wirtschaftsministerium wurde ja nicht mit der Neuwahl komplett neu besetzt, auch übernommen?
Es ist ja immer so, dass natürlich auch bei einem Regierungswechsel ein paar gute Dinge übernommen werden. Mhm. Also was wir zum Beispiel fortgeführt haben, weil ich davon auch sehr viel halte, das sind die Praxischecks. Mhm. Es ist ja so, dass die Bundesregierung schon in der letzten Legislaturperiode begonnen hatte, mit der Landesregierung in Bayern und Verbänden wie dem DEHOGA Praxischecks zu erarbeiten. Das heißt, man hat damals genau geguckt, wo können Dokumentationspflichten gestrichen werden, wo kann man Prozesse beschleunigen. Das heißt, vielleicht einiges digital zusammenfassen, was ansonsten umfangreich auf Zetteln niedergeschrieben wird. All das haben wir jetzt fortgeführt. Wir werden diese Praxischecks auch auf andere Bundesländer übertragen. Nach der Landes- Wahl in Baden-Württemberg, wollen wir das mit der Landesregierung machen und auch mit dem DEHOGA dort. Und wir können uns auch gut vorstellen, mit norddeutschen Bundesländern diese Praxischecks auszuweiten. Das, was gut war in der letzten Legislatur, haben wir übernommen. Aber es gab ja in dem Sinne keine Strategie, die vorgelegen hat, weil damals die Ampel sich ja, wie wir alle wissen, doch häufig gestritten hat und gar nicht erst eine Strategie
erarbeitet
hat.
Ist ja jetzt ganz anders, ne? In der neuen
Richtung. Naja, wir sehen schon, dass die neue Bundesregierung da einen anderen Stil hat. Natürlich wird auch diskutiert und vielleicht hier und da mal gestritten. Aber ich glaube, anhand der nationalen Tourismusstrategie kann man die Unterschiede sehen. Ja. Wir haben jetzt in wenigen Monaten das geschafft, was vorher in der Ampel selbst bis zum Ende nicht gelungen ist. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Erfolg der Koalition. Und ich will auch ausdrücklich betonen, das war jetzt nicht nur eine gute Arbeit der CDU-Ministerien, sondern auch die SPD-Ministerien haben da gut mitgewirkt.
Genau. Bisher waren ja solche Strategien, die gab es ja vorher auch schon, immer so ein bisschen gleichbedeutend mit Deutschland-Tourismus. Und daher hat das häufig die Reiseveranstalter, die Reisebüros zumindest nicht so beschäftigt, weil über Agenturen natürlich eher Auslandsreisen gebucht werden, nicht nur, aber in erster Linie. Und wer in Deutschland Urlaub macht, setzt sich häufig ins Auto, fährt mit der Bahn. Jetzt spielt aber Outgoing-Tourismus eine große Rolle in der neuen Strategie. Wieso eigentlich? Wieso dieser Schwenk?
Genau, also wir haben von Anfang an eine Sache klargestellt. Also bevor wir auch die Nationaltourismusstrategie schon fertig hatten, haben wir gesagt, wir wollen nicht sagen, es gibt guten und schlechten Tourismus. Also so nach dem Motto, Incoming ist besser als Outgoing oder umgekehrt. Sondern wir haben gesagt, wir wollen beide Formen von Tourismus auch gleich behandeln und auch gleich wertschätzen. Und deswegen hat auch der Outgoing-Tourismus in der nationalen Tourismusstrategie eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Zumal im Outgoing-Tourismus natürlich sehr viel Wertschöpfung steckt. Also sehr viel Umsatz kommt aus dem Outgoing-Tourismus und deswegen finden sich da sehr viele Punkte wieder, die für alle, die mit Outgoing-Tourismus zu tun haben, sehr wichtig sind.
Genau. Wenn man sich mal anschaut, was für ein Paradigmenwechsel vielleicht auch rauslesbar ist, natürlich ist so eine Strategie nie ein Handlungskatalog, der wirklich runterdekliniert ist in alle möglichen Handlungsfelder, aber trotzdem kann man schon eine Handschrift erkennen, die hätten so die Grünen, wären sie nie mitgegangen. Wo sehen Sie den größten Paradigmenwechsel? Wo möchten Sie sozusagen auch Ihre Handschrift und die Handschrift der CDU da wiedererkannt wissen?
Also was für uns ganz wichtig war, dass sich der Politikwechsel, den die Bürger ja auch bei der letzten Bundestagswahl mehrheitlich gewählt haben, sich in der nationalen Tourismusstrategie abbildet. Mhm. Das heißt, beispielsweise im Bereich der Luftfahrtpolitik haben wir jetzt in der nationalen Tourismusstrategie klar gesagt, wir wollen den Luftfahrtstandort stärken. Wir brauchen innerdeutsche Flüge, wir brauchen auch mehr internationale Flüge.
Mehr innerdeutsche Flüge oder?
Ja, wir brauchen, also wir, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, sehen wir, dass innerhalb Deutschlands wir, meine ich, über 50% der Flugverbindungen verloren haben. Also wenn man sich mal, wenn wir jetzt hier vor 5-6 Jahren gestanden hätten, da hätten wir eine gute Anbindung gehabt, beispielsweise von Hamburg nach Köln, da hätten wir eine gute Anbindung gehabt von Stuttgart nach Berlin und so weiter und so fort. Diese Anbindungen sind häufig weggefallen oder deutlich reduziert worden. Und das trifft natürlich viele Geschäftsreisende, die Termine auch vor Ort wahrnehmen müssen. Es sorgt aber auch dafür, dass ganze Regionen abgehängt werden, weil viele Regionen brauchen diese Anbindung. Nehmen wir mal so ein Beispiel Sachsen. Wir haben Flughafen in Dresden und in Leipzig. Und wenn es kaum mehr Luftfahrtverbindungen gibt, dann sind diese Regionen häufig nur schwer erreichbar. Und das wird dazu führen, dass sich erstens Unternehmen in den Regionen möglicherweise gar nicht ansiedeln. Und es wird auch dazu führen, dass Touristen dann nicht kommen, weil viele Touristen dann sagen, naja, wir wollen jetzt auch nicht 7 oder 8 Stunden mit der Bahn oder mit dem Auto dorthin fahren. Dann wählen wir lieber eine andere Destination aus. Und deswegen haben wir diesen Politikwechsel auch in der nationalen Tourismusstrategie an vielen Stellen abgebildet. In der Luftfahrt kann man das sehen, aber man kann es auch beim Autobahnausbau sehen, weil wir auch klar gesagt haben, wir wollen auch wieder Autobahnen bauen. Mhm. Auch das war in der letzten Legislaturperiode von der damaligen Koalition anders gesehen anders worden.
Vielleicht noch mal kurz zur Luftfahrt.
Ja, unbedingt.
Da ist es ja nach wie vor so, Luftfahrt ist ja eines nun der wichtigsten Gebiete im Tourismus, dass auch der BDL sagt und alle sagen, dass nach wie vor Deutschland nicht auf dem Vor-Corona-Niveau ist, im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Staaten, die es teilweise übertroffen haben. Und Sie sprechen ja eben jetzt gerade auch von einer Stärkung des Luftverkehrsstandortes, mehr Wettbewerbsfähigkeit, bessere Anbindung. Aber was heißt das jetzt konkret? Also was planen Sie? Ja. Um
was diese können Sie Branche überhaupt planen, zu unterstützen.
Ne? Also genau, also wir haben ja auch schon, bevor jetzt die nationale Tourismusstrategie verabschiedet wurde, habe ich ja sehr gekämpft dafür, dass zum Beispiel die Luftverkehrssteuer gesenkt wird. Mhm. Weil wir im Bereich der Luftfahrt in einem internationalen Wettbewerb stehen. Also wenn zum Beispiel Steuern und Gebühren in Deutschland zu hoch sind, dann werden sich viele Airlines dafür entscheiden, die Flugzeuge nicht zum Beispiel auf einer Strecke einzusetzen, Berlin-Mallorca oder Berlin-Riad oder Frankfurt-Riad, sondern auf einer Strecke einsetzen Rom-Riad oder Rom-Mallorca oder was es sonst alles an Verbindungen gibt. Weil es insgesamt zu wenig Flugzeuge im Markt gibt. Also die Airlines haben einen enormen Bedarf an neuen Flugzeugen, weil die Menschen gerne reisen und vor allem auch andere Kontinente, andere Länder gerne erkunden. Und deswegen sagen die Airlines genau oder schauen genau, auf welchen Strecken rechnet sich das? Und wenn Sie feststellen, die Marge in Deutschland ist deutlich schlechter als in anderen europäischen Ländern oder auch auf anderen Kontinenten, dann werden Sie diese Flugzeuge nicht mehr in Deutschland einsetzen. Das heißt, jeder muss verstehen, wir stehen in einem internationalen Wettbewerb. Wir müssen da wettbewerbsfähiger werden. Die Standortkosten müssen runter. Und wenn die Standortkosten nicht runtergehen, dann merkt man das an der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass nämlich viele Flugverbindungen gestrichen werden. Und die Folge ist, dass es dann weniger Angebote gibt, sowohl für den Outgoing-Tourismus als auch für den Incoming-Tourismus. Und das
auf beides.
Genau. Und ich würde vielleicht noch einen Punkt sagen, der, ich glaube, der ist wichtig. Es wird dann dazu führen, dass Angebot wird gestrichen und weitergedacht wird es dazu führen, dass sich nur noch Wohlhabende noch Flüge nach Mallorca zum Beispiel leisten können oder den 2-Wochen-Urlaub erlauben können. Weil wenn es wenig Angebot gibt, das ist dann soziale Marktwirtschaft, erstes Semester, bedeutet das bei der hohen Nachfrage, dass die Preise natürlich sehr stark steigen. Und deswegen ist das für mich auch aus sozialpolitischen Gründen wichtig, dass die Standortkosten runtergehen, weil ansonsten können viele nicht mehr günstig fliegen.
Man kann die Diskussion natürlich so führen, dass wir quasi über die Standortkosten da wettbewerbsfähiger werden. Da ist natürlich bei einem Hochlohnland wie Deutschland sind unsere Möglichkeiten endlich. Man kann die ganze Diskussion auch so führen, und da würde mich interessieren, ob Sie da aktiv sind und wenn ja, wie, dass wir uns dafür einsetzen, dass Prag, Rom, Amsterdam ähnliche Steuerbelastungen haben wie eben die deutschen Flughäfen. Und der zweite Punkt, dass wir erreichen, dass zum Beispiel eine Emirates, die ab Frankfurt nach Bangkok fliegt, die Steuerlast für die gesamte Strecke, wenn die Ticketbuchungen so sind, zahlt und nicht nur bis Dubai. Sind Sie da auch dran an diesen beiden Themen?
Die Themen, die werden diskutiert, die haben wir jetzt bei der nationalen Tourismusstrategie ausgeklammert, weil das gerade mit Blick auf Emirates ist ein sehr heißes Thema.
Ist nur ein Beispiel, ne?
Genau, aber ich weiß zum Beispiel, es gab auch gerade aus Berlin und aus Stuttgart natürlich viele Politiker, die durchaus nachvollziehbar gesagt haben, Emirates soll auch diese Standorte bedienen können. Umgekehrt, die Hubs in Frankfurt und München sehen das sehr kritisch, weil das möglicherweise auch dazu führt, dass dann Verkehr von den deutschen Hubs verlagert wird Richtung Dubai. Deswegen haben wir, ich sage, so ein heißes Eisen haben wir auch ausgeklammert von der nationalen Tourismusstrategie, weil das hätte jetzt, glaube ich, eher dazu geführt, dass wir monatelang auf Nebenfeldern unterwegs sind.
Okay.
Mir ging es jetzt vor allem bei der Tourismusstrategie um die Standortkosten. Das ist das ganz entscheidende Thema. Da haben Sie eben einen wichtigen Punkt angesprochen. Was regeln wir international? Ich bin sehr dafür, das gilt für die maritime Wirtschaft, also für die Kreuzfahrtindustrie, genauso wie für die Luftfahrtwirtschaft, dass wir in den Bereichen möglichst alle Vorgaben international einheitlich regeln. Weil wir sind in einem internationalen Markt unterwegs, den man eigentlich auch gar nicht nur europäisch regeln kann. Gerade mit Blick auf die ganzen Klimavorgaben und Nachhaltigkeitsvorgaben. Ja. Und deswegen habe ich mich sehr immer dafür eingesetzt, dass wir das international regeln. Beispielsweise bei der Kreuzfahrtindustrie haben wir leider im Zuge dieser IMO-Abstimmung im Oktober internationale maritime Organisation, haben wir leider erlebt, dass die Amerikaner das dann sabotiert haben und wir nicht diese international einheitlichen Regeln haben. Bei der nationalen Luftverkehrssteuer ist es so, dass die im Moment national erhoben werden. Deswegen heißen sie ja auch nationale Luftverkehrssteuer. Und jedes Land auch die Möglichkeit hat, diese einzuführen, wenn es das möchte. Ich glaube persönlich, dass diese nationale Luftverkehrssteuer am Ende jedem Standort eher schadet, weil sie dazu führt, dass Luftverkehr abgezogen wird aus dem Land und in andere Länder transferiert wird.
Es sei denn, es ist gleich in allen Nachbarländern.
Ne? Genau, wenn es gleich ist, nur im Moment gibt es da, glaube ich, auch in anderen Ländern nicht die Idee, das europäisch einheitlich zu regeln.
Verstehe.
Weil eben viele auch sagen, wir sind ja ganz froh, wenn der Luftverkehr dann zu uns kommt. Wie gesagt, es gibt zu wenig Flugzeuge im Markt und die freuen sich dann auch, wenn Airlines sagen, okay, die werden nicht in Deutschland eingesetzt, sondern in Polen oder in Frankreich oder in Schweden. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch in Deutschland gucken, wie können wir unsere Standortkosten senken.
Aber ist das machbar? Also schon jetzt bei der zurückgenommenen Steuererhebung Mitte dieses Jahres gab es ja zunächst heftige Kritik der SPD vom Koalitionspartner. Jetzt hat man sich doch geeinigt. Kann der Staat auf weiteres Geld überhaupt verzichten, auch angesichts der ja doch immens hohen Sozialausgaben?
Also ich glaube erstmal, dass das ein falsches Denken ist, zu sagen, man muss die Luftverkehrssteuer möglichst hochhalten oder immer weiter erhöhen. Das war die Debatte, die wir tatsächlich in der letzten Legislaturperiode auch mit der Ampel hatten. Die Ampel hatte damals gesagt, ja, wenn wir die erhöhen, haben wir mehr Einnahmen. Aber was war die Folge? Luftverkehr wurde aus Deutschland in andere Länder verlagert. Und am Ende haben wir dann auch einen Einnahmeverlust bei den Steuern. Also wenn ein Flugzeug nicht mehr in Deutschland abhebt oder landet, bedeutet das einen Verlust von vielen Arbeitsplätzen und bedeutet auch einen Verlust von Steuereinnahmen.
Ja, die Ampel würde sagen, der Kausalzusammenhang existiert so nur in Teilen, weil natürlich in Summe eine Flugzurückhaltung und ein Ausweichen auf andere Verkehrsmittel auch eine Rolle spielt. Also ich glaube.
Aber das, glaube ich, kann man da nur sehr begrenzt sagen, weil wir reden ja sicherlich auf einigen Strecken, kann man sagen, da kann man auch die Bahn benutzen. Und wir wollen ja auch die Schiene stärken. Wir investieren in dieser Legislaturperiode 100 Milliarden oder mehr als 100 Milliarden in das Schienennetz. Also ist für mich jetzt gar nicht ein Widerspruch, bin ich für eine starke Bahn oder für einen starken Luftfahrtstandort. Aber viele sind aufs Flugzeug angewiesen. Und es gibt so viele wirtschaftswissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn eine Region nicht gut ans Luftverkehrsnetz angebunden ist, es keine Flüge gibt, ist diese Region wirtschaftlich deutlich unattraktiver. Also wir gehen auch über ein Thema hinaus, was nicht nur die Tourismusbranche stark beschäftigt und betrifft, sondern insgesamt den Wirtschaftsstandort betrifft. Und wir sehen das ja an der Entwicklung der Luftverkehrszahlen. In anderen europäischen Ländern sind wir deutlich vor Corona-Niveau. Ja. Und in Deutschland hinken wir hinterher. Je nach Standort bei den deutschen Hubs sind wir bei ca. 90%.
Das ist sicher
an den Flughäfen, die direkt dahinter kommen, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg zum Beispiel, Hannover, sind wir bei 75%. Aber wir haben wirklich sehr viele Flugverbindungen verloren. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Und deswegen antworte ich auch immer allen, die sagen, ist ja toll, wenn wenig geflogen wird oder wenn sich der Verkehr wegverlagert aus der Luftfahrt. Das wird weder das Weltklima retten, weil die Flugzeuge werden woanders eingesetzt. Aber es wird dann im Gegenzug dem Wirtschaftsstandort und dem Tourismusstandort Deutschland schweren Schaden zufügen.
Aber nochmal, ist das denn durchsetzbar in der Koalition?
Naja, wir haben das jetzt ja beschlossen. Ja. Also ich habe ja wirklich sehr intensiv gekämpft, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, im letzten Herbst, dass die Senkung der Luftverkehrssteuer kommt. Das war nicht ganz so einfach, aber wir haben das geschafft. Jetzt haben wir einen klaren Beschluss auch innerhalb der Koalition, dass die zum 1. Juli gesenkt wird. Und die Airlines haben ja schon angekündigt, dass sie innerhalb Deutschlands geplante Streichungen zurücknehmen. Wir müssen aber weiter an den Standortkosten arbeiten.
Also das sagt ja jeder, das kann nur der Anfang sein.
Ja, genau.
Ich glaube,
viele lassen sich damit zitieren. Ja. Also ein toller Anfang, aber der nächste Schritt wird erst
entscheiden. Das ist auch richtig, weil also wir haben jetzt die Steuererhöhung der Ampel zurückgenommen. Also wir sind jetzt sozusagen auf dem Niveau, als die Ampel begonnen hatte.
Genau.
So, da war, Sie wissen, es gibt auch in der Koalition ein paar andere Stimmen. Und das war und deswegen nicht so einfach, das zu erkämpfen. Haben wir aber geschafft. Trotzdem sage ich jetzt, es ist damit nicht getan, sondern wir müssen vor allem auch bei den ganzen Gebühren an den Flughäfen ran. Also ich denke da an die Sicherheitsgebühren. Da kann man sehr viel auch mit KI machen. Da gibt es jetzt auch in guter Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium viele vielversprechende Ansätze, dass da viel automatisiert wird, damit auch die Kosten gesenkt werden, die dann wiederum sich positiv niederschlagen, auch bei den Standortkosten insgesamt.
Ob das die Airline-Chefs meinen, wenn sie sagen, die Gebühren
senken? Die meinen aber auch die Gebühren, die meinen alles. Also sie können sich das, ich habe mich da wirklich sehr intensiv befasst, also sie können gucken, was macht die Standortkosten aus.
Okay.
Die Luftverkehrssteuer ist tatsächlich ein großer Teil, aber auch die Gebühren an den Flughäfen selbst.
Ja.
Die Sicherheitsgebühren, die sind ja sozusagen bundespolitisch vorgeschrieben. Also das ist gar nichts jetzt, was nur von den Flughäfen allein ausgeht. Und insgesamt auch deutsche Flugsicherung müssen wir gucken, was kann man da machen, damit auch da die Gebühren nicht immer weiter steigen. Mhm. Also es gibt viele Stellschrauben und wir sind in einem harten Wettbewerb. Und wenn wir eben nicht wettbewerbsfähiger werden, dann werden wir viel Verkehr verlieren. Und darüber freuen sich andere Länder, aber wir leiden darunter. Und deswegen ist mein erklärtes Ziel auch, die Standortkosten im Luftverkehr weiter runterzubekommen.
Anderes Thema ist ja noch die Entbürokratisierung, die auch einen großen Stellenwert hat in der nationalen Tourismusstrategie. Bisher war es nur häufig so, dass der Ruf nach Entbürokratisierung häufig dann doch zu neuer Bürokratie geführt hat, wenn man zum Beispiel an das Mobilitätsbudget, was unter Ihrer Vorgängerregierung entschieden wurde, denkt. Welche Maßnahmen genau planen Sie? Also wo wollen Sie ganz konkret entbürokratisieren für die Branche?
Ich habe ja vorhin auch schon die Praxischecks ganz kurz einmal erwähnt. Das ist aus unserer Sicht ein sehr vielversprechender Ansatz, weil man da nicht nur über Bürokratie in Sonntagsreden spricht, da gibt es dann immer Applaus. Und wenn es dann konkret wird, wird es manchmal etwas schwierig.
Dünn.
Oder dünn, genau. So, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ganz konkret an Maßnahmen arbeiten. Also da geht es dann vor allem, nehmen wir mal das Beispiel Gastronomie, darum, dass eben im sogenannten Vollzug, immer so ein schönes Wort aus der deutschen Bürokratie, im Vollzug vielleicht manchmal auch ein Handyfoto eines Lieferscheins reicht und man da nicht irgendwie zwei Seiten ausfüllen muss. Es geht darum, dass wir auf Dokumentationspflichten verzichten. Es geht darum, dass man in Deutschland nicht über EU-Vorgaben hinausgeht, die sogenannte Goldplating, was in der Vergangenheit häufig geschehen ist. All das haben wir in dieser nationalen Tourismusstrategie auch adressiert. Und da gehen wir jetzt weiter an die Umsetzung. Mit Bayern haben wir begonnen. Da gibt es auch sehr gute Rückmeldungen aus der Branche. Deswegen wollen wir das fortführen. Wir haben jetzt schon aus Baden-Württemberg, zum Beispiel vom DEHOGA und auch von anderen Tourismusverbänden, das Signal bekommen, dass die gerne da mitmachen würden und das da auch übertragen würden. Und wir können uns eben auch gut vorstellen, das in Norddeutschland mit ein oder zwei Bundesländern zu praktizieren. Da setzen wir uns dann an einen Tisch mit den Landesregierungen, auch manchmal mit den kommunalen Einheiten. Weil am Ende viel Bürokratie kommt nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Brüssel und eben häufig auch aus der Kommune. Und deswegen müssen da alle an einen Tisch und wir sind wirklich hoch motiviert, das Thema zu verbessern und einiges für die Unternehmer zu erreichen.
Genau. Sehr gut. Bürokratie ist ja auch, oder willst du zum Thema Visum, würde ich noch
genau, gerne mal nachfragen. Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort. Genau. Wir haben nämlich sogar Zuschauerfragen zum Thema Visum.
Ja.
Genau, also das kann sich jeder in der Live-Sendung hier beteiligen. Ne? Also eine Zuschauerfrage dreht sich rund um das Thema Visum von Ronald Crispin. Wie kann es sein, dass die Beauftragung eines Schengen-Visums in der Türkei für Reise nach Deutschland durchschnittlich mindestens 3 Monate dauert? Wieso benötigen Konsulate zum Beispiel in der Türkei derzeit mehr als ein Jahr für die Bearbeitung von Visa im Rahmen von Make It in Germany für Ausbildungssuchende in Deutschland oder für Chancenkarteninhaber, speziell auch für die im Tourismus unbedingt benötigten Fachkräfte.
Genau.
Also ne, aus Drittländern Fachkräfte hierher ziehen, da ist natürlich die Visumsbeantragung und dann eben die Dauer ein Thema.
Oder auch für Geschäftsreisen, ne? Was
genau, man genau.
Aus also, China, Indien kommt.
Genau, also das ist ein Monate Thema. Also ich habe ja auch einige Messen schon eröffnen dürfen. War gerade bei der CMT in Stuttgart, war ein toller Besuch dort und auch bei anderen Messen. Und da ist das ein Thema, auf das mich natürlich ganz viele immer wieder angesprochen haben. Und dieses Beispiel ist auch sehr gut, weil es exemplarisch für ganz, ganz viele solcher Themen steht. Also das können Sie auf die Türkei übertragen, auf den Nahen Osten, auf asiatische Länder. Ich habe sogar häufig jetzt gehört bei meinen Besuchen, dass wir häufig dann gar nicht die Besuche bekommen von den Geschäftsreisenden oder Touristen oder die Arbeitskräfte nicht nach Deutschland kommen, weil die sagen, das ist so bürokratisch.
Ja.
Wir verstehen das manchmal gar nicht. Warum müssen wir auch 3-mal in ein Generalkonsulat oder in eine Botschaft gehen?
Ja.
Die haben ja auch gleich einen schlechten Eindruck, weil die sagen, im Jahr 2026 erwarten wir, dass das Ganze digital läuft. Und
oder geht in die französische Botschaft.
Genau. Geht dann zur französischen. Oder was ich zum Beispiel auch häufig, oder nicht häufig, ab und zu jetzt gehört habe von Verbänden, mit denen ich ja auch im regelmäßigen regelmäßigen Austausch bin, so ein Land wie Ungarn, das hat an der Botschaft, zum Beispiel in Indien, ein, zwei Leute, die wie so Vertriebler dann zu denen hingehen, ganz mobil unterwegs sind und dann das Visum und alles, was man sonst noch so benötigt, vor Ort mit denen machen. Also wirklich wie so ein perfekter Vertriebler, der hier so den Vertrag hat, man muss nur unterschreiben, kümmert sich um alles. Okay. Und bei uns ist so, ja, sie müssen selber viele Kilometer in das Konsulat fahren, Zettel ausfüllen etc. Deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt, bin sehr dankbar für diese Frage. Wir haben diesen Punkt Digitalisierung der Visa-Verfahren daher auch sehr stark in dieser nationalen Tourismusstrategie adressiert. Und wir haben es geschafft, eine zweistellige Millionensumme im Haushalt zu erkämpfen. Das waren harte Gespräche im Hintergrund, weil auch sonst gibt es viel Bedarf aus anderen Bereichen. Klar. Und wir werden jetzt in diesem Jahr diese Digitalisierung der Visa-Verfahren in Angriff nehmen, die Systeme entsprechend umstellen, sodass meine Hoffnung ist, dass wir möglichst bald all diese Verfahren digital abwickeln und dann Touristen und Geschäftsreisende einfacher auch nach Deutschland kommen können. Bei Arbeitskräften wird es so sein, dass wir eine Work-and-Stay-Agentur schaffen werden. Das ist ein wunderbarer Name, der aber ganz viel mitbringt. Denn im Moment ist es häufig so, dass Arbeitskräfte zu mehreren deutschen Behörden gehen müssen, auf Deutsch Zettel ausfüllen müssen. Sehr, sehr umständlich. Da winken viele schon ab. Und daher haben wir gesagt, wir wollen jetzt in Zukunft eine Agentur schaffen, über die dann viele Prozesse gebündelt werden und wir den Arbeits- und Fachkräften, die wir hier in Deutschland ja brauchen, auch signalisieren, ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr anpackt, wenn ihr hier arbeitet. Und hier ist der Prozess, der geht über eine Behörde oder eine Agentur.
Noch in dieser Legislatur?
Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr da deutliche Fortschritte erreichen. Das ist mein erklärtes Ziel. Wir haben das jetzt als Kabinettsbeschluss in die nationale Tourismusstrategie geschrieben. Und ich kann allen versprechen, die hier zuschauen, dass ich als Tourismuskoordinator natürlich an diesem Beschluss des Bundeskabinetts dranbleibe und auch auf Umsetzung pochen werde.
Sehr gut. Versprechen sind auch für Journalisten immer gut. Da können wir auch ganz einfach nachhalten, ob es geklappt hat.
Wir haben es auch schriftlich sogar niedergeschrieben.
Und wir tun es auch. Genau. Ich habe noch eine Frage, weil Sie immer wieder darauf abheben, dass die Diskussionen im Kabinett gar nicht so einfach waren. Ne? Das ist ja bekanntlich, in der Koalition sind mehrere Parteien, mehrere Interessen und so weiter und so fort. Jetzt hat vor wenigen Tagen der Airline-Verband IATA von Rekordgewinnen gesprochen, die eben durch die Airlines erzielt werden. Kam dann der eine oder andere auf Sie zu und sagt, siehst du erzählst uns immer, müssen die Airlines entlasten. Da sprudeln doch die Gewinne.
Also erstens ist es so, dass natürlich viele Airlines Gewinn machen. Und das ist auch in Ordnung, weil wenn...
Soll ja auch so sein.
Also ich
sage, Gegenteil wäre schlecht.
Ich arbeite nicht, dass ich sage, die Unternehmen machen möglichst wenig Gewinn und sollen in die Verlustzone rutschen. Also so verstehe ich persönlich nicht meine Arbeit. Und zum Glück die Kolleginnen und Kollegen
Ihre Heimat in der
Bundesregierung auch nicht.
Ja, Wirtschaftsministerium.
Wäre schlecht, also wenn das jetzt mal ein Ansatz im Bundeswirtschaftsministerium wäre. Insofern sage ich, ist diese Nachricht ja eine gute. Aber... Ja. Wie gesagt, wir reden ja hier über international tätige Unternehmen. Und die gucken natürlich genau sich die ganzen Strecken an. Ich hatte ja vorhin ein Beispiel gebracht. Nehmen wir eine Strecke Hamburg-Mallorca oder Stockholm-Mallorca. Da rechnen die Airlines natürlich durch, wo haben wir mehr Marge? Wo rentiert sich mehr das Geschäft? Und wenn die sagen, auf einer Strecke Stockholm-Mallorca, dann sagen die eben, okay, die Flugzeuge werden von Hamburg nach Stockholm verlagert, weil wir dort mehr Gewinn machen. Das ist einfach internationaler Wettbewerb. Ja. Und wir müssen in Deutschland vielleicht manchmal noch stärker verstehen, dass wir in einem internationalen Wettbewerb stehen, weil ansonsten werden die Unternehmen weggehen. Das ist so.
Aus Ihrer Sicht eher ein Beleg dafür, wie lukrativ manch andere Strecken noch sind und dass diese Abwanderung auf andere Strecken, wenn es in Deutschland zu hohe Abgaben und Steuerlast gibt, ganz normal ist und dagegen gilt es anzukämpfen.
Natürlich, also die Airlines rechnen das durch und das, ich sag mal, das machen doch eigentlich alle Unternehmen auch in anderen Branchen, wenn die sagen, wir können dort, sagen wir mal, 50% mehr Gewinn machen oder Umsatz machen. Dann gehen die natürlich dorthin.
Klar. Also gerade Lufthansa hätte ja die Möglichkeit, auch über Brüssel zu fliegen, statt über Frankfurt.
Die Lufthansa ist,
über Rom.
Ich glaube schon, dass die Lufthansa uns grundsätzlich auch in Deutschland verbunden ist.
Ein deutscher Konzern.
Aber natürlich ist auch die Lufthansa, das sehen wir, sie haben ja nicht nur Drehkreuze in München und Frankfurt, sondern verlagern zunehmend auch Verkehr nach Italien, haben ja da auch zugekauft, sind jetzt interessiert auch an Portugal und der ganzen Iberischen Halbinsel. und wollen eben auch den Bereich Südamerika sich stärker erschließen. Mhm. Und natürlich wird es auch so sein, wenn die Lufthansa durchrechnet und sagt, okay, die Flugzeuge rentieren sich mehr auf einer Strecke Rio de Janeiro als auf einer Strecke Frankfurt-Rio de Janeiro, dann werden da auch Flugzeuge hin verlagert. Das ist einfach so.
Und der Umsteigeverkehr ist sowieso am wichtigsten. Ne?
So ist es. Also deswegen, da darf man, glaube ich, auch nicht zu naiv sein oder einfach nur sagen, wir appellieren an Unternehmen, kommt nach Deutschland, weil es hier so schön ist. Wir stehen in einem Wettbewerb.
Ne? Ja, Sie sind ja nicht nur der Koordinator für die Luftfahrtindustrie, sondern auch für die maritime Wirtschaft.
Ich bin sogar gar nicht für Luftfahrt, sondern für Tourismus. Ja, genau. Wenn jetzt die Luftfahrtindustrie zuschaut, die werden wahrscheinlich eine Träne weinen, weil die bedauern, dass der Luftfahrtkoordinator abgeschafft wurde.
Den gab es,
weil wir jetzt ein eigenes Ministerium für Raumfahrt haben. Deswegen Raumfahrtkoordinator ergibt nicht mehr Sinn. Da haben wir jetzt eine Ministerin. Und dann hat man eben gesagt, weil wir ja auch bei uns sparen wollten in der Regierung, die Hälfte
wenigstens der Beauftragten. Wenigstens die paar Buchstaben im Titel gespart.
Genau, aber den Tourismuskoordinator hat man natürlich belassen, weil der
enorm wichtig ist. Aber ich wollte eigentlich den uneleganten Schwenk zur maritimen Wirtschaft, zur Kreuzfahrt machen. Mhm. Jetzt haben wir viel über die Luftfahrt gesprochen. Lassen Sie uns mal zur Kreuzfahrt kommen. Auch die Kreuzfahrt ist ein wichtiger Standortfaktor in den Küstenregionen. Sie kommen aus Hamburg, hat Oliver ja auch erzählt, haben hier ihren Wahlkreis. Und es gibt viele schöne Häfen in diesem Land und die Kreuzfahrt ab Deutschland ist ja auch im Trend. Immer mehr Reedereien haben auch eine nennenswerte Anzahl an Schiffen, sogar auch im Sommer hier. Im Sommer und im Winter hier. Welche Maßnahmen gehen aus Ihrer Strategie hervor, damit auch der Tourismusstandort im Segment Kreuzfahrt gestärkt wird?
Ja, also die Bedeutung der Kreuzfahrtindustrie haben wir ganz bewusst schon auf Seite 1 in der nationalen Tourismusstrategie adressiert, weil das eine aus unserer Sicht sehr, sehr wichtige Branche ist. Dahinter steckt enorm viel Wertschöpfung, nicht nur in der Kreuzfahrtindustrie selbst und damit eben auch viele Steuereinnahmen für viele Regionen in Deutschland, ob es meine Heimatstadt Hamburg ist, ob es Rostock ist, ob es Kiel ist, ob es auch Bremerhaven ist, wo ich gerade auch war. Also da ist enorm viel Wertschöpfung direkt, die aus der Kreuzfahrtindustrie kommt. Aber was auch viele verstehen müssen, die Touristen, die dann nach Deutschland kommen, die lassen hier den einen oder anderen Euro und stärken den Einzelhandel. Die sorgen dafür, dass dann Handwerksbetriebe viele Aufträge bekommen und viele andere mehr. Und deswegen ist das ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor, der über den Tourismus hinausgeht. Wir haben deswegen in der nationalen Tourismusstrategie gerade auch die Investitionen in die Hafeninfrastrukturen besonders adressiert. Und das war eine der ersten Projekte nach wenigen Wochen meiner Amtszeit, die wir verkünden konnten, dass wir ein 400-Millionen-Euro-Programm im Klima- und Transformationsfonds für die maritime Wirtschaft geschaffen haben. Mhm. Das heißt, das, was die Unternehmen über den Zertifikatehandel bezahlen müssen, das fließt direkt wieder zurück, auch in die maritime Wirtschaft. Mhm. Und daraus werden dann Landstromanlagen finanziert oder Bunkeranlagen, um auch die Kreuzfahrtindustrie klimafreundlicher und nachhaltiger zu machen und dafür zu sorgen, dass eben ausreichend Landstrom dann auch gezogen werden kann, wenn die Schiffe dann stehen in den Häfen. Und damit werden wir noch in diesem Jahr beginnen. Wir sind jetzt gerade dabei, die ganzen Förderrichtlinien aufzustellen im Zuge dieses 400-Millionen-Euro-Programms. Und ich gehe davon aus, dass spätestens Anfang nächsten Jahres, hoffentlich sogar noch in diesem Jahr, dann auch die ersten Projekte darüber gestartet werden können.
Sind das, Stichwort Landstrom, dann Projekte, die auch mit Steuergeldern finanziert werden? Oder wird das über die Hafengebühren wieder reingeholt?
Nein, das wird eben aus diesem 400-Millionen-Euro-Titel finanziert. Mhm. Das war immer eine aus meiner Sicht berechtigte Forderung aus der maritimen Wirtschaft, dass diejenigen, die aus der Branche kommen, die haben gesagt, also das, was wir über den Zertifikatehandel zahlen, das soll doch zurückfließen und nicht irgendwo anders reingehen. Und das fand ich immer sehr nachvollziehbar. Und deswegen haben wir das auch gleich nach dem Regierungswechsel auf die Beine gestellt. Mhm. Und aus diesem 400-Millionen-Euro-Programm, da werden jetzt eben Landstromanlagen finanziert.
Gibt es da konkrete Pläne?
Ja, wir sind jetzt gerade dabei, die Förderrichtlinien zu erstellen. Mhm. Also ich kann jetzt hier noch nicht genau sagen, also im Dezember dieses Jahres werden da, was weiß ich, 4 Landstromanlagen im Hamburger Hafen am Terminal X gebaut. Das kann ich leider heute noch nicht sagen, aber Sie sind die Ersten, die es dann erfahren.
Das merken wir uns. Ja. Aber als Hamburger halten wir ja nicht
zusammen. Genau, aber das macht jetzt gerade das Bundesverkehrsministerium. Mhm. Die erstellen gerade die Förderrichtlinien und dann kann das losgehen. Also wir haben großes Interesse, in diesem und im nächsten Jahr doch einen höheren dreistelligen Millionenbetrag da auch zu investieren. Also das soll jetzt nicht über Jahre verschleppt werden.
Haben Sie schon mal eine Kreuzfahrt gemacht?
Ja, ich war tatsächlich einmal auf einem kurzen Trip Richtung Norwegen und habe immer vor, weitere zu machen. Ich muss jetzt eins gestehen, ich war jetzt im letzten Sommer im Urlaub, aber habe seitdem nicht Zeit gehabt für irgendeinen anderen Urlaub, weil ich mit allem Einsatz an der nationalen Tourismusstrategie gearbeitet habe.
Aber das kommt dann hoffentlich.
Ich hoffe, es kommt, weil damit ich auch den Umsatz der Branche noch weiter erhöhen kann. Aber es war tatsächlich so, weil es gab so viele auch Verbände, Unternehmen, die natürlich auf mich zugekommen waren, auch viele Hoffnungen verbunden hatten mit dem Regierungswechsel. Also ich habe, sei mal in aller Bescheidenheit, wirklich da sehr hart gearbeitet mit dem Team im Bundeswirtschaftsministerium, sodass mein letzter Urlaub jetzt noch ein bisschen zurückliegt. Aber das habe ich auf jeden Fall auf dem Ziel. Ich war aber natürlich schon mehrfach jetzt auch zu Besuch bei AIDA zum Beispiel, auch bei TUI Cruises, war dann auch auf den Schiffen drauf. Nur mitfahren konnte ich dann nicht. Das habe ich den anderen an Bord überlassen, weil ich dann direkt weiter zu den nächsten Terminen musste.
Aber zu den Reedereien, das sind ja so eine Art Geschäftsreisen.
Ich war zum Beispiel in Rostock auch. Genau. Also ich war auf dem Schiff drauf und bin dann schweren Bedauerns runtergegangen und habe gesehen, wie die Touristen dann auf die schöne Fahrt losgestaunt sind, weil ich dann eben weiter musste zu den nächsten Terminen. Aber ich glaube, für die Branche ist auch okay, weil die sich jetzt sehr freuen können. Was wir übrigens dort auch reingeschrieben haben, das ist für die Kreuzfahrtindustrie wichtig, aber auch für viele andere aus der Branche, dass wir auch beim Deutschen Reise- und Sicherungsfonds haben wir ja dafür gesorgt, dass die Abgaben deutlich gesenkt werden. Auch das war, glaube ich, ein erster Erfolg, absolut, auch der neuen Regierung und in der Tourismuspolitik.
Waren Sie da auch beteiligt?
Na, ich habe mich sehr dafür eingesetzt. Das war, ich fand das auch nachvollziehbar. Ich bin ja dann in den Mai ins Amt gekommen und hatte gleich dazu im Juni Gespräche geführt mit vielen Unternehmen. Wir hatten ja da noch, ich sag mal, einen sehr hohen Satz mit 1%. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass liquide Mittel vielen Unternehmen entzogen werden. Zumal wir mittlerweile ja da wirklich ein ordentliches Kapital angesammelt haben und auch dann in der Lage sind, ein oder zwei auch größere Pleiten darüber abwickeln zu können. Deswegen habe ich immer mich dafür eingesetzt, dass jetzt diese Kosten reduziert werden, weil für mich diese Wettbewerbsfähigkeit so wichtig ist. Also wir stehen eben im internationalen Wettbewerb und das ist für die Kreuzfahrtanbieter wichtig, aber für viele andere auch. Und deswegen haben wir diesen Punkt auch nochmal in die nationale Tourismusstrategie geschrieben, dass wir die Kosten auch weiter senken wollen. Das muss ich mit auch anderen Ministerien besprechen. Da sind wir nicht ganz allein, aber ich werde auf jeden Fall dafür kämpfen, weil am Ende werden ja jeden Monat oder jedes Quartal dann den Tourismusunternehmen liquide Mittel entzogen. Das muss man einfach verstehen. Und das bedeutet am Ende, dass man diese Mittel auch nicht investieren kann oder für andere sinnvolle Dinge einsetzen kann.
Jetzt haben wir über Kreuzfahrt gesprochen, Geschäftsreisen haben wir ja angesprochen, Outgoing. Aber jetzt möchte ich doch nochmal auf den Begriff nationale touristische Strategie zurückkommen. Sie sagten gerade schon, klar, auch die Gäste, die nach Deutschland kommen, sind extrem wichtig. Zum Thema Incoming Deutschland-Tourismus, welche drei zentralen Ziele, würden Sie sagen, verfolgen Sie? Also was ist in dieser Legislaturperiode erreichbar, um den Deutschland-Tourismus zu stärken?
Also, ich habe ja eben schon über einen Ausbau der Infrastruktur gesprochen. Luftfahrtstandort stärken, mehr Investitionen in die Häfen, auch in das Autobahnnetz und in das Schienennetz, halte ich für enorm wichtig. Und auch das haben wir in der nationalen Tourismusstrategie adressiert. Wir wollen nicht so ein Gegeneinander. Ist man jetzt für Autobahn oder für die Schiene oder ist man für Luftfahrt oder fürs Rad?
Weniger alles dogmatisch.
Haben, genau, weniger dogmatisch oder ich würde sogar sagen ideologisch. Und deswegen haben wir gesagt, alle Verkehrsträger stärken. Auch die Bus haben wir besonders adressiert. Die spielen auch eine große Rolle für die Tourismuswirtschaft. Also das ist natürlich für den Incoming-Tourismus ein sehr wichtiges Feld. Wir haben auch einen weiteren Erfolg erzielen können in den ersten Monaten meiner Amtszeit, dass wir nämlich die Mittel für die Deutsche Zentrale für Tourismus erhöht haben. Das war immer ein harter politischer Kampf. Auch jetzt gar nicht irgendwie so Ampelbashing machen, weil wir jetzt nach vorne gucken wollen. Aber in der letzten Legislatur war das leider nicht gelungen. Und wir haben jetzt die Mittel doch deutlich steigern können, weil ich das ist wirklich eine sinnvolle Investition in die Tourismus- und Wirtschaftspolitik insgesamt, wenn wir den deutschen Standort im Ausland gut vermarkten und bewerben, viele Geschäftsreise und Touristen dann nach Deutschland kommen. Also da lohnt sich jeder Euro und dann noch die Visaverfahren digitalisiert sind, dann ist es schon mal eine sehr gute Grundlage. Und deswegen ist das aus meiner Sicht auch sehr wichtig und insgesamt natürlich das Thema Bürokratie, was wir besprochen haben, Dokumentationspflichten für den Incoming-Bereich war auch natürlich das Thema Mehrwertsteuersenkung wichtig und auch Digitalisierung der Visa-Verfahren. Also da will ich jetzt kein Ranking machen, welches Thema ist so wichtig und welches ist nicht so wichtig. Das sind alles wichtige Themen. Und da wird das eine Unternehmen noch einen größeren Fokus auf den Punkt haben und das andere mehr auf den Punkt.
Aber darüber hinaus hat auch gerade heute wieder der Deutsche Tourismusbund angemahnt, dass auch der Tourismus seitens des Bundes finanziell stärker gefördert werden soll, weil die Kommunen ja doch finanziell aus dem letzten Loch.
Ja, genau.
Also, ist das realistisch?
Oder? Ja, also das ist ja jetzt, ich sag mal, sehr allgemein, weil wo beginnt Tourismusförderung, wo hört sie auf? Ne? Wir haben ja vorhin auch schon kurz gesagt, dass wir in einem Querschnittsbereich unterwegs sind. Also das macht die Tourismuspolitik, finde ich, auch so spannend, weil man nicht sagt, man hat irgendwie nur in einem Ministerium in einer Nische zu tun, sondern eigentlich ist das wirklich ein Abbild der gesamtdeutschen Politik. Also ganz viele Themen, die uns in Deutschland insgesamt betreffen, die kann man wie unter einem Brennglas in der Tourismuspolitik sehen. Und die ganzen Investitionen für die Infrastruktur, das ist für mich Tourismuspolitik. Und das kommt ja alles aus dem Bund. Ne? Luftverkehrssteuer, Autobahn und so weiter. Was aber der Bund nicht leisten kann, das will ich auch klar sagen und auch gar nicht die Intention ist, auch übrigens der Tourismuspolitiker in den Landtagen und auch in den Kommunen, dass jetzt der Bund sich überall vor Ort einmischt. Also da haben wir auch von Anfang an gesagt, wir wollen mit der nationalen Tourismusstrategie die Rahmenbedingungen für ganz Deutschland setzen. Aber wenn es darum geht, was wird zum Beispiel an der Nordseeküste gemacht, welche Strategie schlagen die ein oder wie bauen die Wanderwege, wie sehen die Radwege aus für Touristen, wie viele Strandkörbe werden da aufgestellt, wo gibt es eine Gebühr, das sind Entscheidungen, die werden vor Ort getroffen, die sollen da auch vor Ort getroffen werden, das wollen wir aus Berlin heraus nicht steuern, aber ich glaube, wir machen enorm viel, auch die Mehrwertsteuersenkung für die Gastro, Deutsche Zentrale für Tourismus, weniger Abgaben für Deutsche Reise- und Sicherungsfonds, also ne, ich könnte jetzt hier noch eine Stunde weiterreden und viele wirklich positive Beispiele bringen, die wir aus Berlin für ganz Deutschland machen.
Ja, lassen Sie uns vielleicht nochmal ein bisschen in Ihren Alltag eintauchen. Sie haben ja darüber berichtet, dass Sie kaum Urlaub gemacht haben, ja, in den letzten Monaten. Sie waren sehr fleißig an dieser Strategie. Wir glauben das natürlich sofort, weil Sie so schnell auch jetzt da war. Und Sie haben mit vielen Stakeholdern gesprochen, die eben auch in der Wirtschaft irgendwie eine Rolle spielen. Wer klingelt eigentlich häufiger bei Ihnen an? Die Lobbyverbände oder der Verbraucherschutz?
Lobbyverbände finde ich immer auch so ein Negativbegriff. Den mache ich mir jetzt hier gar nicht zu eigen. Ich würde immer sagen, die Verbände oder Wirtschaftsverbände oder wie auch immer man sie bezeichnen will.
Weil B2B-Bereich.
B2B-Bereich, ne? Genau. Also deswegen, ich finde, Lobbyverband ist immer eher so ein auch Kampfbegriff manchmal, aber ist völlig in Ordnung, danach zu fragen. Also mit den Verbänden habe ich schon sehr viel natürlich zu tun. Ich will mich auch bei der Gelegenheit einmal herzlich bedanken bei den Verbänden, weil die haben sehr viele wertvolle Impulse gegeben für die nationale Tourismusstrategie. Ich habe da von Anfang an,
denn? Das interessiert
mich. Also ich habe natürlich sehr intensiv mit den Dachverbänden gesprochen. Ja. Die ja auch, also DTV, Deutsche Reiseverband, dann der HOGA, auch mit den Kammern. Aber, auch das will ich einmal betonen, wir haben auch sehr viele starke Fachverbände. Insgesamt über 80 Verbände in der Tourismuswirtschaft. Können Sie sich vorstellen, da hat man den einen oder anderen Termin. Und auch die habe ich einbezogen und getroffen. Also wir hatten auch ein Treffen extra für die, in Anführungszeichen, kleineren Verbände, die häufig dann für ein Segment in der Tourismusbranche stehen, wenn wir zum Beispiel BTW, der deckt ja dann alles ab, aber es gibt dann natürlich auch wichtige Verbände, die für die Freizeitparks stehen, die ich dann auch getroffen hatte oder auch ja, BDL hatten sie genannt, BDO, nicht für die Buswirtschaft. Ja. Also ich sage mal, das waren so viele Treffen. Ich will jetzt bitte auch hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, falls jetzt hier irgendwie 80 Verbände, die ihn vielleicht zusehen, nicht genannt wurden. Da gab es sehr viele gute Hinweise, sehr viel Input. Was wir aber auch bei der nationalen Tourismusstrategie von Anfang an gesagt haben, war, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst übergreifende Themen abbilden. Also wenn jetzt ein Verband zum Beispiel ein Spezialthema hat, manchmal gibt es ja irgendwie ein steuerpolitisches Thema, was den einen Verband besonders beschäftigt. Da haben wir gesagt, das nehmen wir nicht in die Strategie auf, sondern das bearbeiten wir im Tagesgeschäft. Also mit der Strategie haben wir jetzt auch die Arbeit dann nicht eingestellt, sondern das geht jetzt erst dann richtig los. Und wir haben eben auch im Tagesgeschäft viele vermeintlich kleinere Themen, die dann aber für einzelne Branchen sehr wichtig sind. Und da sind wir auch mit vielen Verbänden im Austausch.
Also was geht jetzt genau?
Und mit Verbraucherschützern, da haben wir auch Austausch. Ja. Also das nehmen wir auch alles auf, was da kommt. Ich will jetzt gar nicht hier prozentual da ein Ranking machen. Ne?
Was geht jetzt genau los, wenn Sie sagen, jetzt geht es quasi ins Detail und manche Themen haben Sie bewusst rausgelassen. Wie sieht der Alltag in der Umsetzung von Ihnen jetzt genau aus?
Also das Schöne, wenn man so ein politisches Amt hat, ist, es gibt jetzt nicht so einen klassischen Alltag. Also ich sag mal, der Montag sieht immer so aus, man geht irgendwo hin, stempelt da oder macht 3 Stunden das und 4 Stunden dann das.
Und der Dienstag
und jede Woche
bei FHW Travel
Talk. So, also es gibt, also wie bin ich heute gestartet? Ich bin gestern Abend nach einem langen Tag noch nach Bremerhaven gefahren, hatte dann heute früh Interviews in Bremerhaven, habe dann die Keynote gehalten beim 5. Norddeutschen Tourismustag, der dort stattfand, habe dann noch Fragen beantwortet von Teilnehmern, eine Diskussion gehabt mit Stakeholdern aus der norddeutschen Tourismusbranche. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich aber dringend los, um zum FHW Travel Talk pünktlich zu sein.
Ja. Auf jeden Fall.
Und habe jetzt das Interview und nachher habe ich auch noch weitere Termine dann als Parteipolitiker. Ich bin ja auch CDU-Mitglied und da haben wir auch mal Termine.
Wie viele Nächte
und morgen,
unter der Woche in Hamburg?
Ja, das kann man auch. Wir haben ja Sitzungswochen. Ja. Ich werde zum Beispiel am Samstag nach Singapur und Indonesien fahren, weil wir den Markt auch noch stärker erschließen wollen. Werde dort meine Amtskollegin treffen aus Indonesien zum Beispiel.
Aber damit stärken Sie dann ja schon mal die Branche.
Es klingt zwar sehr schön und wird sicherlich auch sehr schön, aber es ist nicht so, dass ich da von morgens bis abends in Badehose sondern ich werde wahrscheinlich zum Großteil mit Anzug und Krawatte unterwegs sein.
Das wird uns bei Geschäftsreisen auch immer vor.
Wir sitzen da in einem Boot.
Genau. Wir haben vor allem das Interesse, den indonesischen Markt dann noch stärker auch für die Tourismusbranche zu erschließen. Da geht es teilweise um Fachkräfte, aber eben auch, ich meine, das ist ein Land, das viertgrößte Land der Welt. Ich sage mal, sehr weit weg, deswegen manchmal hier nicht so im Fokus, aber ich habe die Kollegin beim G20-Gipfel kennengelernt. Ich bin jetzt einmal bei den Tourismusministertreffen, die es gibt bei G20. Und wir hatten da einen sehr guten Austausch. Und die Reise ist jetzt die Folge, weil wir eben diesen Markt auch für die Tourismuswirtschaft erschließen wollen. Und das geht von Fach- und Arbeitskräften dann über auch Indonesier, die vielleicht stärker nach Deutschland kommen. Also auch Geschäftsreisende, da tut sich wahnsinnig viel in dem Land. Und deswegen geht es dann Samstagabend los. So, wenn ich dann wiederkomme, habe ich auch weitere Termine mit Verbänden, bin dann zum Beispiel, haben wir dann eine Leitungsklausur des Bundeswirtschaftsministeriums, dann hat man danach Sitzungswochen in Berlin, da geht es dann in Ausschüsse, in Arbeitsgruppen, Abstimmungen im Bundestag. Also das Spannende ist wirklich, jeder Tag sieht anders aus, aber ich kann sagen, die Tage sind von morgens bis abends gut gefüllt.
Die Langeweile ist nicht allzu groß.
Und es ist jetzt selten so, dass man da irgendwo Däumchen dreht und nicht weiß, was man mit der Zeit anfangen soll. Es ist eher dann immer eine Frage, wie priorisiere ich und wie wird man auch den berechtigten Ansprüchen von vielen aus der Branche gerecht. Und daneben kommt ja dann noch die gesamte maritime Wirtschaft. Ja. Also letzten Mittwoch war ich im Tourismusausschuss zur nationalen Tourismusstrategie. Und direkt danach ging es dann zum VSM, Verband Schiffbau und Meerestechnik. Und dann ging es ums Thema Schiffbau in Deutschland und Bürgschaftsprogramme und andere Themen. Also man hat da eine große Bandbreite, aber das macht das auch so spannend und ist, glaube ich, eine sehr tolle Aufgabe. Ich bin da auf jeden Fall sehr dankbar, das machen zu dürfen.
Und dazu könnten wir jetzt keine Fragen stellen zum maritimen Schiffbau. Ja. Ich glaube, das würde etwas peinlich
für uns. Na gut, aber es gibt natürlich zum Beispiel eben Papenburg, Meyerwerft, der Auftrag von MSC.
Das ist eben der Punkt. Deswegen habe ich vorhin auch kurz gesagt, Kreuzfahrtindustrie, wenn wir hier ein starker Kreuzfahrtstandort in Deutschland sind, und das sind wir jetzt schon, aber wir können, glaube ich, sogar noch weiter zulegen, dann werden davon wahnsinnig viele partizipieren. Allein der Auftrag von MSC für die Meyerwerft, der hat hunderte Arbeitsplätze jetzt gesichert für viele Jahre und bedeutet, dass auch viele Zulieferer in der Region dann Arbeit haben und Aufträge bekommen. Also da hängen enorm viele Zulieferer auch dran. Und das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, die wir im Land noch stärker verbreiten können, dass Tourismuspolitik nicht irgendwie so eine Nebennische ist. Das nehme ich leider manchmal immer noch in einigen Gesprächen wahr, jetzt nicht mit Fachleuten, aber mit anderen. Und die denken, das ist so, da wird dann vielleicht manchmal irgendwie ein Liegestuhl aufgestellt und irgendwie ein Schirmchen-Drink serviert. Aber erstens ist das ein sehr anspruchsvolles Feld. Da braucht man wirklich Top-Leute, um diese ganzen Prozesse auf die Beine zu stellen. Es ist im Übrigen eine der am stärksten wachsenden Branchen in ganz Deutschland. Deswegen glaube ich, sollten wir insgesamt darauf noch viel stärker den Fokus richten. Trägt jetzt schon 4% zur Wertschöpfung in Deutschland bei. Mhm. Und es hat eben enormes Wachstumspotenzial, weil wir haben jetzt Generationen, die so, ich sag mal, über 60 sind oder an die 70 kommen, die sagen jetzt manchmal auch, okay, wir haben über Jahrzehnte hart gearbeitet, wir haben ein gewisses Vermögen aufgebaut, jetzt wollen wir auch mal eine schöne Reise machen, ne? Nach Australien, nach Indonesien, nach Afrika, nach Südamerika, wo auch immer hin. Und die sind auch bereit, viel Geld zu investieren. Und umgekehrt sehen wir das auch aus anderen Ländern, die Asiaten werden immer reisefreudiger, dass wir die nach Deutschland holen, damit die, ich sag mal, hier auch ein paar Euro ausgeben.
Beidseitig, genau.
Und deswegen ein enorm wichtiger Wirtschaftszweig. Genau.
Apropos investieren, ich möchte noch mal auf ein Thema kommen, was im Grunde die maritime Wirtschaft auch mit der Luftfahrt verbindet. Es gibt ja viele in den jeweiligen Branchen, die sagen, naja, klar, wir würden gern noch mehr SAF einsetzen oder wir würden noch mal klimafreundlichere Antriebstechnologien forcieren im Schiffsneubau. Aber es müssen mehr politische Rahmenbedingungen und auch Investitionen her, nicht nur bei Landstrom, sondern auch bei der Herstellung der entsprechenden Antriebsstoffe, die ökologischer sind oder eben ganz konkret von SAF-Treibstoff für die Flugzeuge. Sehen Sie sich A, da in der Pflicht als Vertreter der Bundesregierung und B, knüpfen Sie Unterstützung zum Beispiel bei der Gebührenreduktion im Luftverkehr oder auch bei Hilfen für Werften an genau solche Commitments von der Industrie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, da reden wir wirklich über Themen, die sollten wir aus meiner Sicht nicht nur europäisch regeln, sondern international. Und deswegen werde ich mich jetzt auch sehr dafür einsetzen, mit Blick zum Beispiel auf die maritime Branche, aber das kann man auch auf die Luftfahrt übertragen, dass wir innerhalb der IMO einheitliche Regeln schaffen, die dann von Asien über Europa bis Südamerika weltweit gelten. Da sind im Übrigen dann auch viele Unternehmen bereit, vielleicht auch 1-2 Euro mehr zu zahlen, um für den Klimaschutz einen Beitrag zu leisten, um Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, weil es eben weltweit einheitlich geregelt ist.
Genau.
Das, was uns in Deutschland schwächt oder auch in Europa schwächt, ist, wenn wir kein sogenanntes Level Playing Field haben. Also in Europa höhere Standards, andere Standards als in Asien oder in Südamerika, weil dann eben Unternehmen auch Europa oder Deutschland verlassen und dorthin gehen, nicht mehr hier investieren. Deswegen haben wir, glaube ich, ein besonders großes Interesse, das international einheitlich zu regeln. Dafür setze ich mich auf jeden Fall ein. Und wir müssen, glaube ich, bei der IMO-Verhandlung, die auch dieses Jahr dann ja wieder anstehen, das ist ja jetzt erstmal verschoben worden, also nicht komplett abgesagt worden, müssen wir als Europäische Union insgesamt stärker Druck machen. Wir haben jetzt auch eine europäische maritime Industriestrategie angestoßen als Bundesrepublik Deutschland zusammen mit den Niederlanden. Die wird Ende dieses Monats wahrscheinlich von der Europäischen Kommission vorgestellt werden. Da wird auch ein Gedanke dann besonders hervorgehoben, dass wir als Europäer bei solchen Fragen noch stärker zusammenarbeiten müssen. So, deswegen, das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Was überhaupt nicht geht, ist sowas, wie wir es auch in der letzten Legislaturperiode hatten, nationale Sonderquoten, wie die nationale PTL-Quote. Weil erstens konnte man oder kann man diese PTL-Kraftstoffe gar nicht am Markt beziehen. Das heißt, es gibt Gesetze.
Deshalb wird er danach die, stark gerufen.
Genau, ja, aber es gibt Gesetze für die Unternehmen, die müssen diese Kraftstoffe tanken.
Aber es gibt sie nicht.
Aber es gibt sie nicht und da müssen sie eine Strafe zahlen. Also damals hat man Gesetze gemacht, die gar nicht erfüllt werden können. Und ich sage, das ist nun wirklich nicht nachvollziehbar und wird nicht nur den Glauben an den Staat, also wird dazu führen, dass viele den Glauben an den Staat verlieren, sondern wird auch dazu führen, dass wir eben dann massive Wettbewerbsnachteile haben, weil diese Strafzahlung, die gibt es dann bei nationalen Quoten nur in Deutschland. Und daher haben wir diese nationale PDL-Quote auch abgeschafft. Auch dafür habe ich sehr gekämpft. Also in diesen Bereichen müssen wir international einheitlich denken und brauchen keinen Flickenteppich.
Das klingt einleuchtend. Auf der anderen Seite läuft man natürlich, wenn man sehr stark auf dieses Level Playing Field eingeht, immer auch Gefahr, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen zur Maßgabe macht. Wie schützen Sie sich davor?
Das sehe ich gar nicht, weil ich glaube, in auch vielen anderen Regionen gibt es ein gewisses Bewusstsein, dass Klimaschutz wichtig ist, dass wir mehr Nachhaltigkeit brauchen. Natürlich wird das in manchen Ländern, also wie im Moment in den USA oder der Trump-Administration, auch teilweise im Nahen Osten etwas anders gesehen. Aber ich meine, Klimaschutz werden wir nicht erreichen, wenn wir sagen, wir gehen jetzt in Deutschland einen Sonderweg. Also hier in Hamburg gibt es ja sogar noch einen städtischen Alleingang, von dem ich persönlich auch nicht so viel halte, weil das sorgt dann nur dafür, dass dann Unternehmen Deutschland verlassen, ins europäische Ausland gehen oder vielleicht gleich nach Asien oder Nordamerika oder in den Nahen Osten gehen. Da häufig sogar noch mehr CO2 in die Luft blasen als vorher in Deutschland. Und am Ende wir hier nur viel Wertschöpfung und Arbeitsplätze verlieren, das Land vielleicht sogar noch deindustrialisieren und dann woanders das in die Luft geblasen wird. Also am Ende diese Themen, die werden wir nur international regeln können. Und da müssen wir immer wieder werben. Und natürlich ist es nicht überall in der Welt so, wie wir uns das in Deutschland wünschen. Das ist so. Aber das macht eben auch dann Außenpolitik aus oder internationale Politik, dass man dafür dann Gespräche führt.
Ja. Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Abschlussfrage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wenn Sie in 3 Jahren Bilanz ziehen, was würden Sie sagen? Welche Dinge, welche Veränderungen müssen eingetreten sein, damit Sie sagen, ach, ich habe meine Ziele erreicht?
Möglichst konkret.
Ja, also genau, ich werde nicht alles wiederholen, was wir hier besprochen haben. Keine Angst, also ganz viele Themen. Also da ist mein Ziel, dass wir sehr viel von der nationalen Tourismus, dass wir ganz viel von der nationalen Tourismusstrategie abgearbeitet haben, dass die vielen Menschen, die in der Tourismusbranche arbeiten, den Unterschied zu vorher im positiven Sinne merken. Und wenn die Vertreter aus der Tourismusbranche und alle, die damit zu tun haben, am Ende sagen, der Christoph Ploss hat seine Pflicht getan, der hat tolle Arbeit gemacht, dann bin ich sehr zufrieden.
Gut. Und wir sind jetzt schon am Ende angekommen.
Wir sind jetzt schon zufrieden. Eine allerletzte Frage. Etwas traurig hat uns gerade gemacht, also Sie sagten, Sie waren jetzt so lange nicht mehr im Urlaub. Wohin soll denn der nächste Urlaub
gehen? Auch die Planung habe ich. Also ich habe ja gerade vor wenigen Tagen diese nationale Tourismusstrategie haben wir durchs Kabinett gebracht. Da haben wir wirklich auch in den letzten Tagen nochmal sehr intensiv dran gearbeitet. Direkt danach war ja auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit, was glaube ich auch für die Branche nicht schlecht ist, weil häufig hat die Branche nicht die mediale Aufmerksamkeit, die die Branche verdient hätte. Und ich bin auch seitdem tatsächlich nur am Arbeiten und im Einsatz. Und ich hoffe, ich kann mich jetzt irgendwann mal damit beschäftigen. Also ich denke,
wir können Ihnen ganz viele Tipps
geben. Ich wollte gerade sagen, also sollte hier der ein oder andere gute Hinweise haben, nehme ich die gerne auf.
Ich glaube, die wird es reichlich.
Also Sie wollen sich nicht festlegen, wohin die Sehnsucht geht, das Fernweh.
Ja, also ich reise eigentlich immer ganz gerne dann auch nach Südeuropa. Mhm. Also ich kann sagen, im letzten Urlaub waren wir in Griechenland, Zakynthos.
Sehr gut.
Eine Insel im Ionischen Meer.
Genau. Und unter Instagram waren auch sehr beliebt.
Genau. Also, wobei ich dann tatsächlich, ich mache da nicht die ganze Zeit welche Selfie-Videos und von der Landschaft, weil ich bin dann auch mal ganz froh, wenn man einfach mal dann nicht im Anzug und Krawatte von einem Termin zum nächsten rennt und
mit der Kamera
arbeitet. Genau. Und ich werde sonst auch viel aufgenommen, gefilmt und so. Und dann ist tatsächlich mal ganz schön. Und wo ich auch immer sehr gerne bin, ist Fuerteventura. Mhm. Weil das erstens eine Insel ist mit einem ganz tollen Klima und man hat sehr stabile Temperaturen, kann sich toll erholen. Also das sind zum Beispiel 2 Ziele, die ich nach meinem letzten Sommerurlaub nur empfehlen kann.
Sehr gut. Das ist doch gut. Ja, wir sind am Ende, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielleicht können Sie ja jetzt auch langsam dann in Feierabend gehen. Wünsche ich jedenfalls schon mal einen schönen Feierabend. Und Herr Ploss, natürlich ganz herzlichen Dank für das interessante, lebhafte, sympathische Gespräch.
Sehr kompetente Gespräche.
Genau,
und viel Erfolg. Ohne Vorbereitungsmaterial, zumindest wir nicht sichtbar.
Ganz toll.
Ja. waren wir ja ganz anders ausgestattet oder mussten es sein.
Eben.
Also, Kompliment auch immer hier versiert geantwortet. Mhm. Also vielen Dank für den Besuch und ein kleiner Teaser für die nächsten Sendungen. Morgen geht es schon weiter, 10 Uhr Wissenstag Lateinamerika. Und am Freitag haben wir eine kleine ITB-Preview, die Startups auf der ITB in einem Monat in Berlin sozusagen präsentieren sich hier am Freitag in unserem Studio. Also schaltet wieder ein. Schönen Nachmittag, herzlichen Gruß aus Hamburg.
Schönen Nachmittag, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.